Ja, es geht also um die Vielfalt der Meinungen, der Lehren, der Ansichten. Und viele wollen natürlich das eigene durchsetzen und andere überzeugen, ob es richtig ist oder falsch. Das ist eben die Frage. Natürlich wollen wir das Gute durchsetzen. Wir sehen aber, dass das Böse sich sehr oft durchsetzt. Ich möchte heute Abend auch aus der Bibel besonders Situationen zeigen, wie Menschen nicht einen festen Standpunkt haben oder behalten, sondern sich verändern lassen, hin und her wehen lassen. Und die Bibel warnt sehr viel. Lasst euch nicht beirren, lasst euch nicht umwerfen von irgendeinem Wind der Lehre und so weiter. Dann ist zum Beispiel zunächst aus Apostelgeschichte 20. Da kommt Paulus von seiner dritten Missionsreise zurück. Und unterwegs hat er immer wieder die Gemeinden, die er gegründet hat, gestärkt, ermutigt, hat sie korrigiert, hat auf Gefahren hingewiesen. Und so kam er auch nach Milet und hat von dort die Ältesten der Gemeinde und ebenso von Ephesus die Ältesten der Gemeinde rufen lassen und hat mit ihnen gesprochen. Und hat ihnen gesagt, ich habe euch das Evangelium klar gepredigt. Offenbarung 20, in Vers 20. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und da habe ich Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sehen wir, wie er dann warnt in Vers 27. Ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das ist also das, was uns einen Standpunkt gibt. Das Wort Gottes, der Ratschluss, der Plan Gottes. Aber der kann bei uns ins Wanken kommen. Nicht Gottes Ratschluss an sich, sondern bei uns. Ja, ist das wahr? Können wir das so nehmen? Und dann denken andere anders. Und sagen, ja, ich bin aber dieser Ansicht. Und da kommen Leute an. Und deshalb sagt er, so habt nun Acht auf euch selbst. Und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen und zu Weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Das sieht er, das hat er immer wieder erfahren, schon in anderen Gemeinden. Da, wo der Herr wirkt, ist auch der Teufel auf dem Plan. Und er versucht, da, wo Gutes gesät wurde, das Gesäte rauszureißen oder Unkraut dazwischen zu sehen. Falsche Lehren und die Leute ins Wanken zu bringen. Dass sie also nicht mehr die Meinung Gottes vertreten, sondern das vertreten, was ihre Lehrer vertreten. Und das geschieht leider sehr, sehr viel. Besonders wenn gewisse Leute noch ankommen und sagen, wir tun Wunder, wir haben neue Offenbarungen gehabt, man muss die Bibel gar nicht mehr so lesen. Es gibt auch einen Trend unter Evangelikalen heute, wo man sagt, man muss nicht mehr stille Zeit machen, das ist ja so mühsam, man muss ja dauern, nicht? Hätte ich von der Kanzel runter sogar. Nein, da setzt man sich hin und dann redet Gott zu einem direkt und dann empfange ich Gottes Weg. Das sogenannte hörende Gebet, so nennen sie das. Und das ist unbiblisch. Sondern wir müssen geprägt werden vom Wort Gottes her. Das ist die Meinung Gottes und die stille Zeit sollte nicht etwas Mühseliges sein, sondern etwas, was wir gerne nehmen. Denn wir frühstücken jeden Jahr morgen nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil wir Hunger haben. Nicht? Das ist doch so. Aber leider ist es so, man hat dann höhere Offenbarungen und die Bibel wird dann einfach entwertet. Was hat Jesus gemacht? Er, der doch die Verbindung mit Gott hatte, sagte immer, es steht geschrieben. In der Bibel steht es, habt ihr nicht gelesen? Das ist das Entscheidende. Das ist festgelegtes Wort Gottes. Wenn man nur den Geist hören will, dann können auch andere Geister nämlich reinreden. Wer kann denn kontrollieren, welcher Geist das ist? Der Teufel selber. Der kommt mit Bibelsprüchen an und dann kommt er mit einer anderen Meinung, legt es ganz anders aus. Und deshalb müssen wir die Bibel fragen. Und die Bibel lehrt uns. Und hier sehen wir zwei Dinge. Einmal kommt die Gefahr von außen. Jede Gemeinde und jeder Gläubige wird von außen her von Ungläubigen auch mal angegriffen. Und interessant, dass hier wird von reißenden Wölfen gesprochen. Nun, heute werden ja Wölfe so sanft dargestellt, als wären sie Schoßhündchen. Nicht? Ja, es ist doch tatsächlich so. Nicht? Nein, Wölfe sind überhaupt nicht gefährlich. Ja, wenn man sie aufzieht und ist dauernd bei ihnen, nicht, dann sind sie fast wie die Hunde. Aber man muss mal woanders hinkommen. Ich habe das in Russland erlebt und man hat mir es erzählt. Selbst in St. Petersburg, ein Arzt, gläubiger Arzt, der mich nachts vom Flughafen abholte und sagte, wie gefährlich die Gemeinde Jesu oft lebt außerhalb. Die alten Leute können nicht zur Bibelstunde kommen, weil die Wölfe sie anfallen im Winter. Und ich war in einer Gegend, da waren Waldarbeiter und sie hatten Feierabend gemacht und auf einmal kommt ein Rudel Wölfe und stürmt auf sie ein und sie rennen, wollen zur Busstation. Der eine erreicht noch gerade das Häuschen, klettert aufs Dach, ist gerettet, der andere wurde zerrissen. So harmlos sind die Wölfe nicht, nicht? Und jetzt will man sie bei uns ja besonders einführen. Aber gut, das ist aber jetzt nicht die Frage, ob man sie bei uns einführen soll oder nicht, sondern sie sind gefährlich von außen. Aber die andere Gefahr ist diese. Nämlich aus eurer Mitte werden Männer aufstehen. Das heißt, die zur Gemeinde gehörten und dann auf einmal sektiererisch werden, falschreden anfangen. Aber sie tun es nicht, weil sie wirklich Gott ehren wollen damit und den Gliedern der Gemeinde Gutes zufügen wollen, sondern weil sie die Menschen an sich ziehen wollen. Sie wollen Macht ausüben. Und wenn es nur zwei oder drei Leute sind. Ich habe das so oft erlebt in manchen Gemeinden. Immer Leute, die zogen sie weg von der Gemeinde. Nicht wahr? Und hintenrum wurde dann geredet. Das ist es. Und nun bei der Sache bleiben, und zwar beim Wort Gottes. Dann gibt es aber auch manchmal Situationen, wo man eine Meinung sich eben ändert, wo man nicht mal angegriffen wird, sondern die Situation ist schwierig. Und dann sagt man sich, na, hier kann ich nicht mehr die Meinung Gottes vertreten. Was hatte Gott gesagt zu dem Volk Israel? Immer wieder, ich will euch ein Land geben, worin Milch und Honig nicht nur fließt, es heißt wörtlich überfließt, Überfluss. Und da führe ich euch jetzt hin. Und das hat Gott getan durch die Wüste. Und eines Tages sagte er, ihr müsst Kundschafter aussenden in das Land, das ihr einmal einnehmen werdet. Und beseht euch das Land, ihr werdet ermutigt werden dadurch, wenn ihr seht, was da alles wächst und so weiter. Ist doch positiv, nicht? Dann weiß man, für was man in der Wüste leidet. Und dann sehen wir, wie sie ausgesucht werden. In 2. Mose, in 4. Mose, Kapitel 13, da werden sie namentlich genannt. Und das waren führende Leute. Nasi heißt es da. Das sind eben Fürsten gewesen, Stammesoberhäupter. Sie werden genannt und dann sehen wir, einer ist Kaleb, der nachher positiv hervorgeht und der andere ist Josua, die sind mit dabei. Im Ganzen sind es 12, von jedem Stamm einer. Und nun gehen sie in das Land als Spione und sehen, wie wunderbar das alles so wächst und so weiter. Und sie schneiden sogar eine Traube ab, die ist so groß, dass sie die auf einer Stange tragen müssen. Das ist heute das Touristenzeichen in Israel. Nicht? Die beiden, die Stange tragen mit der großen Weintraube. So, und nun kommen sie zurück. Da lesen wir in Vers 25, und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um und gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und jetzt kommen die verschiedenen Meinungen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns gesandt hattet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. und dies sind seine Früchte. Aber da hören Sie nicht mit auf. Jetzt geht's los. Aber das Volk, das darin wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anakskinder, also Riesenleute. Es wohnen die Amalekiter im Südland und die Hittiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Die andere Meinung hier, positiv, glaubend. Er hat wie die anderen 10, die negativ berichten jetzt, dasselbe gesehen. Aber schätzt die Sache ganz anders ein. Warum? Weil er von Gott her denkt, von Gott her sieht. Mit Gott können wir überwinden. Die anderen sahen nur die Probleme, hatten alles vergessen. Die Führung Gottes durch die Wüste bis dahin, haben die Früchte vergessen, das schöne Ziel vergessen, nur noch die Probleme. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, ist um uns her, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Und jetzt die Beeinflussung, es geht negativ weiter, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch in der Wüste sterben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Also Mose absetzen, die ganze Gesellschaft beiseite setzen, Revolution machen und zurückgehen in die Gefangenschaft. Es war ja so schön dort, ne? Ja. Auf einmal sehen sie alles so wunderbar. Zwischendrin hatten sie schon gejammert. Ja, hier müssen wir dauernd Manna essen, das Himmelsbrot. Und Gott hat es ihnen geschenkt, jeden Morgen, ohne Sorgen. Aber nein, wir wollen zurück nach Ägypten. Da hatten wir ja alles. Umsonst sogar Knoblauch. Der Knoblauch war ihnen so wichtig. Er mag ja gesund sein, nicht? Aber sehen wir das? Wie dumm der Mensch sein kann, die Meinung ändern kann und dann auf einmal kämpfen gegen das Gute, gegen Gottes Meinung. Und dann sehen wir, wie Gott dieses Volk richten musste. Übrigens, hier waren die Führenden, die positiv waren, in Gefahr. Nämlich das Volk war so aufgehetzt durch diese falschen Meinungen und Beeinflussungen. In Vers 10, in Kapitel 14 heißt es, aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Und da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und er griff dann ein. Und dann mussten 10, die so negativ dachten, mussten dann sterben. Und dann musste eine ganze Generation ebenso in der Wüste sterben. Erst die Kinder, die aufwuchsen, durften dann in das gelobte Land einziehen. Wir sehen also, wir können uns selber viel Not machen durch solche Meinungsänderungen, nämlich Unglauben, wo wir von Gottes Verheißungen weggehen, aber wir können Gott damit auch beleidigen. Wir müssen einen festen Standpunkt haben. Und zwar, der Beste ist immer, bei Gottes Wort bleiben, bei seinen Verheißungen bleiben. Es steht geschrieben. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und wir sehen, wie Gott es so genau nimmt mit seinem Wort. Wir haben eine andere Geschichte, wo in 1. Könige, Kapitel 13, da war Israel schon ein geteiltes Land. oben im Norden die 10 Stämme, die bildeten das Königreich Israel. Und unten war Juda und Benjamin, der kleinere Staat. Und aus diesem kleineren Staat, der immer doch noch mehr am Herrn hing und Gott verehrte, wurde ein junger Prophet geschickt. Nämlich, er sollte dort predigen, in dem Nordreich. Und da war eine große Veranstaltung, ein Gottesdienst. Und diesen Gottesdienst hatte der König Jerobeam selber gestaltet, hat sich als hoher Priester an den Altar gestellt, und was er gar nicht durfte. Gott sagte, in Jerusalem sollte er mich anbeten und nirgendwo anders. Aber er schwang sich auf und er sagte, ich habe euch ja Götterbilder hingestellt, nämlich junge Stierbilder, Kälber, eines unten direkt im Süden, dicht bei Jerusalem in Bethel, und das andere ganz oben im Norden, dort, wo der Jordan entspringt. Und das sind deine Götter. Da betet ihr Jahwe an. Ihr könnt denselben Gott anbeten, aber geht nicht mehr in das Südreich. So wie damals Honecker und die Leute nicht rüberlassen wollten, so wollte er seine Leute nicht in den kleineren Staat, nämlich nach Juda, nach Jerusalem lassen. Ja, und dann war es eben so, dass hier ein Prophet hergeschickt wurde. Und er musste jetzt in einen großen Gottesdienst hineinrufen, Altar, Altar. Auf diesem Altar werden einmal die Knochen der Götzenpriester verbrannt werden. Und zwar unter einem, der Josia heißt, König Josia. Der lebte noch gar nicht. 300 Jahre später ist er erst erstanden und er ist gelebt und hat dann später tatsächlich den Götzendienst da hinausgeworfen aus dem Land. Aber hier predigte er. Und ein Zeichen geschah, der Altar, der zerriss und die Asse sprang rum. Und der König steht auf, hat eine Wut und zeigt auf diesen jungen Propheten und schreit, packt ihn, nehmt ihn gefangen. Und da konnte der auf einmal seine Hand nicht mehr zurückziehen. War steif wie festgefroren. Und da merkte dieser König Jerobeam, der eigentlich gottlos war, dass hier der wahre Gott zu ihm redet. Und jetzt fängt er an zu betteln und sagt zu dem Propheten, der gekommen war, bitte doch deinen Gott, dass ich wieder in Ordnung komme. Und dann hat er gebetet und er konnte seine Hand bewegen. Und dann wollte natürlich sich dieser König lieb Kind machen bei Gott, indem er zum Propheten sagt, ach, ich habe es noch gar nicht so gemeint. Komm mal nicht wahr in mein Haus, ich werde dir gut zu essen geben, ich gebe dir auch noch Geld mit und alles Mögliche. Nicht? Du kannst versöhnt dann losziehen. Und er hat gesagt, nein, ich darf weder essen, ich darf nicht trinken hier bei euch, ich muss sogar einen anderen Weg wieder zurück in meine Heimat kommen. Das hat mir Gott gesagt, das ist Gottes Wort. Ja, und dann zieht er los, konsequent. Er ändert seine Meinung nicht, er ist fest. Ganz korrekt. Und nun geschieht etwas anderes. Ich schildere das, weil das doch ein bisschen länger ist. Ganz kurz jetzt. Nämlich, da waren die Söhne eines alten Propheten in diesem Gottesdienst. Der alte Prophet ist nicht gegangen, er war ja evangelikal. Er sagte, zu denen gehe ich nicht hin. Aber die Söhne waren da, kamen zurück zum Vater und sagten, Papa, du hättest dabei sein sollen. Das war deine Wellenlänge. Nicht wahr? Der hat gepredigt. Das war genau richtig. Nicht wahr? Da sagte er, was hat er gesagt? Was hat er getan? Ach, das. Den Burschen, den müsste ich doch einladen. Ja, der ist ja schon weggezogen. Ja, wo ist er denn hingezogen? Ja, in diese Richtung. Und da ist dieser alte Prophet. Da steht nicht falscher Prophet. Alter Prophet heißt es 2-3 Mal. Einer, der im Segen gearbeitet hat, tut jetzt etwas Menschliches und Verkehrtes. Nämlich, er reitet nach und trifft diesen jungen Propheten, der gerade mal Halt gemacht hatte, und sagt, ich möchte dich zum Essen einladen, du sollst bei mir Gast sein. Sagt er, nein, ich darf nicht, ich habe schon beim König Nein gesagt. Gott hat mir gesagt, nicht essen, nicht trinken hier und ich muss einen anderen Weg zurückgehen. Was tut der Alte? Er sagt, ich bin auch ein Prophet wie du. Bin doch auch evangelikal. Ich habe auch die klare Botschaft, habe so lange verkündigt und erzählt, wie er im Segen gewirkt hat, wahrscheinlich. Und dann noch etwas. Und ein Engel hat mir gesagt, und jetzt lügt er, ein Frommer, der ihm Segen gewirkt hat, auf einmal lügt er, nur um den zu vereinnahmen. Steht nicht einmal da, wieso und warum. Wahrscheinlich war er als Rentner schon einsam und wollte von seinen Taten auch erzählen. Ich weiß es nicht, warum. Es steht nicht da. Aber er überredet ihn. Der Junge sagt, ja, wenn ein Engel dir erschienen ist, dann wird es wohl so sein. Und du bist ja auch gläubig, evangelikal. Dann komme ich. Und dann hat er dort gegessen, getrunken. Und was geschieht? Dann kommt wirklich das Wort des Herrn. Nämlich, dass er gesündigt hat. Er ist nicht beim Wort geblieben. Er war nicht standhaft geblieben bei dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat sich bereden lassen. Und dann ist er losgezogen und unterwegs hat ihn ein Löwe getötet. Nicht aufgefressen, getötet. Ja, und dann hörten die davon, auch der alte Prophet hat ihn dann geholt, den Leichnam geholt, hat ihn in sein eigenes Grab gelegt, ausgehauen war im Felsen und sagt, wenn ich sterbe, möchte ich auch da begraben werden. Denn was der gepredigt hat, wird sich erfüllen. Da werden einmal alle Knochen der Götzenpriester verbrannt werden. Und wenn meine Knochen bei dem sind, seine werden nicht verbrannt, dann meine auch nicht. Und so geschah das tatsächlich. Können wir nachlesen. Die Prophezeiung 300 Jahre vorher. Aber hier sehen wir, wie fromm die Verführung sein kann. Nicht? Das ist nur eine Geschichte. Wir finden andere Geschichten. Wir finden das heute auch. Ganz fromm. Nicht? Wir haben es doch und der Heilige Geist hat gesagt und der Herr hat mir gezeigt, wie schnell sind Leute dabei. Der Herr hat mir gezeigt. Natürlich kann er zeigen, aber es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Ich habe es in Sibirien erlebt, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Eine Frau kam in eine neu gegründete Gemeinde und wollte dort gerne Mitglied werden. Und der Pastor fragte, bist du nicht verheiratet? Doch, sagte ich, war verheiratet bis vor kurzem. Aber ich bin geschieden worden, mein Mann hat sich scheiden lassen. Ja, wieso? Ist er ungläubig? Nein, nein, der ist gläubig. Er und noch einige hatten Visionen und in diesen Visionen hat angeblich der Herr gesprochen, du musst dich von deiner Frau scheiden lassen, sie passt nicht zu dir. Und so musste ich gehen. Mehrere haben prophetisch geredet, jawohl, sie muss gehen. Da hat der Teufel richtig reingemengt, aber fromm. Und ich fragte dann, sag mal, heiratet er wieder? Ja, sagt sie, heute. Aus derselben Gemeinde, aber eine viel jüngere. War das der Herr? Nein, warum nicht? Weil Gott nicht will, dass wir uns scheiden lassen. Natürlich gibt es mal hier und da Schwierigkeiten, dass es nicht anders geht. Aber dass er hier nur, wo alles doch sonst gut läuft und eine gute Ehefrau ist, unmöglich. Es stimmt mit der Bibel nicht überein. Und das ist immer ein Punkt, wo wir daran prüfen können. Prüfet die Geister und auch die verschiedenen Meinungen, die es eben gibt und Ansichten. Es können kleine Ansichten geben, nicht wahr? In der Liturgie, in den Gemeinden, die machen das so, die machen das so. Und ihre Veranstaltungen sind entweder früh oder abends. Alles kein Problem. Was Jesus Christus immer wieder besonders betont, auch in der Offenbarung sagt er es einer Gemeinde, du hast meinen Namen nicht verleugnet und du hast mein Wort bewahrt. Diese beiden Dinge, das ist es. Von daher müssen wir alles messen und danach auch einrichten. Aber die Masse, viele gehen ja nach der Masse, aber alle denken doch so. Nicht? Die meinen doch das alle so. Was ist denn mit der Masse? Die Masse geht in die Hölle. Das hat Jesus am Schluss der Bergpredigt besonders zitiert. Wir lesen das in Matthäus 7. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und viele sind es, die darauf hineingehen. Und dann in Vers 14, wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Die Masse, die kann es auch fromm tun und kann singen, wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Die können Tagungen durchmachen und Kirchentage und alles Mögliche und Jesus ist ausgeschlossen. So ist es doch. Und dann die wenigen, die werden verlacht, da sind die eben diejenigen, die fast den Terroristen gleichgestellt sind, nicht wahr? Weil sie der Bibel vertrauen. Wenn man die Leute fragt, wem vertrauen sie eigentlich? Manchmal niemanden mehr. Denn wenn der und ihre Lehrer oder der Professor sowieso sagt, das kann man nicht nehmen in der Bibel, der sagt das, wenn man alles zusammennimmt, hat man bloß noch die Buchdeckel übrig. Mehr nicht. Und das sind manchmal sehr arme Leute. Ein Glück, dass es noch viele gibt, auch unter den Theologen, die wirklich Jesus Christus als ihren Heiland haben und ihn auch verkündigen. Man spricht sehr oft in der Politik vom gesunden Volksempfinden. Da will man dem Volk immer schmeicheln. Das gibt's überhaupt gar nicht. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns einmal umschauen, das gibt es nicht. Egoisten sind wir alle. Und jeder will das, was ihm am besten passt und nicht, was dem Volk eigentlich nützt. Das sind wenige. Sondern man will einfach das durchführen, was man eben nun für sich haben will. Man geht nach dem Lustprinzip, was gefällt. Man geht danach, was bringt mir Vorteile? Der blanke Egoismus und viele andere Gründe gibt es dort. Wir sehen zum Beispiel im ersten Buch Mose, Kapitel 6 und die folgenden, da ist Noah. Noah sticht aus der Masse heraus. Das ganze Volk, die Menschen, die damals lebten, waren gottlos. Noah mit seiner Familie ist gläubig. Und so dieser Familie und so diesem gläubigen Mann spricht der Herr und sagt, bau eine Arche und geh dann hinein mit dem Vieh, das dann dir zugeteilt wird. Und ich werde eine Sintflut über die Erde kommen lassen. Und Noah glaubte das. Und er hat es auch verkündigt. Petrus sagt, er war Verkündiger. Und indem er baute, wussten ja alle, der glaubt das, was er predigt. Denn da hat er sein Vermögen reingesteckt. Einen riesigen Holzkasten, kein schönes Schiff gebaut. Es sollte ja nur schwimmen. Und er tut es, hat sich wahrscheinlich verlachen lassen müssen. Die Leute, die haben bei ihm gearbeitet und hintenrum kicherten sie. Unser Chef ist blöd. Gegen eine Weltmeinung stehen. Hier als Einzelner. Und das werden wir Christen auch immer wieder. Wir sind gegen die Meinung dieser Welt. Sie sind gegen uns als Wissenschaftler oft. Die nennen das Wissenschaft. Ich achte die Wissenschaft. Aber es gibt Dinge, die sie oft sagen, die sind nicht wissenschaftlich. Es sind Meinungen. Es ist Unglaube oft. Bewiesen ist so vieles nicht. Und gerade wenn man die jenseitige Welt leugnet, wie wollen sie das beweisen, dass es die nicht gibt? Wie wollen sie beweisen, dass es keinen Gott gibt? Kann man doch im Labor nicht herstellen und wiederholen. Oh ja, da müssen wir aufpassen. Also, die Masse wird immer irgendwie anders denken. Wir sehen es in Sodom, in Gomorra, dort am Toten Meer, diese Städte. Da war ein frommer Mann hingezogen, nämlich Lot. Das war der Neffe des Abraham, der gläubig war. Und er war allein gläubig. Die waren gegen ihn. Und die ganze Stadt ging unter. Er wurde gerettet, die Engel haben ihn herausgeholt. Und wir könnten viele andere Dinge sehen. Die Masse, manchmal die fromme Masse, kann sogar so ungläubig werden wie das Volk Israel. Und jetzt glauben wir bloß nicht, dass die Juden so sind. Das sind wir auch. Und wenn wir nicht aufpassen, sind wir Gläubige manchmal das heute auch. Nämlich in 2. Mose 14, da wo sie vor dem Roten Meer stehen. Sie sind nun aus Ägypten geflohen und das Rote Meer ist vor ihnen. Und ein Geschrei jetzt wieder gegen Mose, der arme Mose, der musste was aushalten. Da waren die Meinungen dauernd gegen ihn. Und dann hat der Herr ein Wunder getan und sie wurden errettet. Aber es dauerte nicht lange, da war schon wieder was anderes. Und da war Mose auf dem Berge Sinai. Gott hat mit ihm geredet und dort hat er ihm auch die 10 Gebote gegeben. Und als er eine längere Zeit weg war in der Gegenwart des Herrn, sagten die auf der Erde, das Volk Israel, ach, der ist umgekommen, was nun? Wir brauchen aber jemanden, der uns führt. Mach uns einen sichtbaren Gott. Und dann sagte Aaron, weil er bedrängt wurde, der Bruder des Mose, der auch oberste hohe Priester. Ja, gebt mal euer Gold her, sammelt es und ich werde es einschmelzen und werde ein goldenes Kalb, ein Jungstier davon formen. Und dann habt ihr Gott sichtbar. Nicht? Ihr wollt ja etwas sichtbar haben. Man muss immer etwas küssen und berühren und so weiter. Macht man heute auch noch. In vielen Ländern Christen, die die Ikonen küssen und meinen dadurch nun Gott zu ehren. Sogar in der russisch-orthodoxen Kirche wird gesagt, wenn man das nicht tut, kann man nicht selig werden. Das ist schlimm. Irrlehre. Ja, mach uns einen Gott und dann kommt der Herr zurück. Kommt Mose zurück und muss diesen Götzendings dann eben vernichten. In 4. Mose 11 sehen wir es auch. Da war es der Pöbel auf einmal unter dem Volk Israel. Also Leute, die gar nicht zu den Juden gehörten, die ausgezogen waren aus Ägypten auch. Und sie fangen an und sagen, uns geht schlecht. Da heißt es, sie gierten nach Fleisch, nach Fisch, nach Kürbis, nach Melonen, nach Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Sie konnten nicht warten, bis sie im neuen Land waren. Das ist manchmal eine Sache bei uns auch, nicht? Ungeduldig sein, nicht warten können. Das ist so ein Schwachpunkt. Nicht, mit dem Warten, so, das ist gar nicht so einfach. Und dann tut man auf einmal Dinge, nicht wahr, die total ungläubig sind, ganz gegen den Willen des Herrn. Nicht, eine falsche Meinung, dann kommen auch noch andere Leute an, ja, mach doch, tu das mal einfach und so weiter. Oder geh doch, lass dich besprechen. Nicht? Wie viele Gläubige sind gegangen oder haben das Horoskop dann gelesen, weil der Mann oder der Bruder nicht daher nach Hause kam aus dem Krieg? Manchmal die Gläubigen auch noch. Weil sie in Not waren. Dachte, irgendjemand muss doch helfen. So wie König Saul am Schluss auch noch zur Wahrsagerin ging. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht eben in die falsche Spur kommen. Israel hatte sehr oft vergessen. Die Unterdrückung in Ägypten. Den Mord an ihren Kindern. Denn die Kinder, die Jungs mussten ja im Nil ertränkt werden. Und die vielen Wunder, die sie erlebt hatten, auch bei dem Auszug aus Ägypten, vergessen. Wir Gläubige vergessen manchmal. Und wir lesen es in Psalm 103, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Damit wir ja den festen Standpunkt behalten. Das ist ganz wichtig, uns nicht von Irrlehren oder von Ängsten umtreiben lassen. Wir sehen also von allen Seiten, es kann eine falsche Lehre sein, eine falsche Meinung sein, es kann eine Situation sein. Festbleiben beim Herrn. Ja. Die größere Gruppe manchmal, nicht? So war es ja bei den 12 Kundschaftern, 10 gegen 2. Und man hätte die beiden Gläubigen noch umgebracht. Aber der Herr hat sie geschützt. Die 10, die ungläubig waren, mussten sterben. Und Josua und Kaleb durften Israel ins gelobte Land führen. Die waren gesegnet, weil sie einen festen Standpunkt hatten und die Meinung Gottes vertreten hatten. Ja. In 4. Mose 16, da lesen wir es ebenso. Da ist eine Gruppe in Israel, die sagt, warum muss denn Mose und sein Geschlecht und Aaron hoher Priester sein? Wir wollen es auch, nämlich die aus dem Stamm Ruben und von Korah her, namhafte Leute. Wir wollen auch Oberpriester werden. Und Gott hatte doch bestimmt, wer es sein sollte. Aber nein, wir wollen auch. Und es gibt so bestimmte Dinge, nicht? Die wollen einfach mitregieren. Ich habe es erlebt an einem Ort, wurde eingeladen zur Evangelisation, war ein Sonntag in der Gemeinde. Und es wurde bekannt gegeben, dass ich evangelisieren werde. Gab es ein paar, die gar nicht zum Vorstand gehörten. Wir sind nicht gefragt worden. Hat nichts gegen mich. Nein, sie wollten Macht ausüben. So schlimm. Das darf nicht sein. Natürlich dürfen wir Meinungen äußern, auch innerhalb der Gemeinde. Das ist richtig. Darf ruhig mal das sagen, aber nicht bohren und öffentlich rebellieren. Denn da ist man gegen den Herrn. Und gegen den Leib Christi. Da muss man aufpassen. Wir sehen also diese verschiedenen Dinge, die eben uns umreißen können. Eine andere Sache ist in 1. Könige 22. Da war auch Israel geteilt. Der Nordkönig Ahab war ein gottloser Mann. Und nun bekommt er Staatsbesuch vom Südreich Juda, nämlich durch Josaphat. Und Josaphat war ein gläubiger König. Und Josaphat wurde gefragt von König Ahab, willst du nicht mit mir in den Krieg ziehen, damit ich wieder ein paar Dörfer von den Syrern zurückgewinne im Krieg? Da sagt er, ich mache schon mit, aber fragen wir erst den Herrn. Ahab hat gar nicht dran gedacht, nicht wahr, die zu fragen, obwohl er Propheten hatte. 400 hat er gehabt. Dann sagt er, gut, okay. Und die fingen sofort an zu prophezeien und hatten eine Meinung. 400 sagen es, König, zieh in den Krieg. Du wirst die Dörfer gewinnen und kommst mit Ruhm und Ehre wieder zurück. Und einer der Leute da von ihnen hatte sich Hörner gemacht aus Eisen. So wirst du die Feinde besiegen. Oh, das war eindrucksvoll. Jetzt konnte man begeistert sein. Es war doch einstimmig. Und das hat aber Josaphat gesehen, dass es nicht vom Herrn war. So geistlich war er. Merken wir, wenn Irrlehren da sind, falsche Meinungen da sind, merken wir als Christen, dass vieles unbiblisch ist, dass wir uns wehren dagegen und nicht reinfallen auf falsche Lehren und Sektiererei. Das ist wichtig, die Bibel kennen. Und Josaphat sagte, hast du nicht einen echten Propheten? Und da gibt sogar Ahab zu und sagt, ja, da ist noch einer. Nur der sagt mir nie was Gutes. Der wollte also immer nur was Gutes hören, was Schönes, nicht wahr? Was Wunderbares. Man möchte gerne gelobt werden. Streicheleinheiten brauche ich, nicht? Natürlich sehen wir uns alle danach, aber wehe, wenn es auf Kosten der Wahrheit geht. Ja, dann sehen wir, dann muss dieser Micha kommen. Und dann sagte er, ich habe den Herrn im Himmel gesehen, auf seinem Thron. Das ganze himmlische Heer, die Engel standen alle herum. Und er fragte, was sollen wir mit dem Ahab tun, damit er in den Krieg zieht und umkommt. Denn er war gottlos und Gott wollte ihn jetzt zugrunde richten, aus Strafe, Gericht. Und der eine sagte das, der andere sagte das. Und dann kommt einer und sagt, ich will ein Lügengeist sein. In all diesen falschen Propheten. Wer hat also gesprochen? Ein böser Geist in diesen falschen Propheten. Ganz fromm geredet, natürlich im Namen Jahwes, des biblischen Gottes. Falsch. Und das sagt er. Und da wurde natürlich der Führende dieser falschen Propheten böse. Und Ahab hört auch nicht auf ihn, sondern er geht in den Krieg und kommt tatsächlich um. Und der eine, der wirklich Bote Gottes war, der den festen Standpunkt hatte, gegen die Viehherde und gegen den König zu reden, der konnte überleben. Aber sehen wir, es ist gar nicht so einfach, gegen eine Masse zu stehen, auch in der heutigen Zeit. Nicht? Man wird verlacht, wenn man mal von der Hölle spricht, wenn man von Sünde spricht, als Verkündiger. Und viele, viele passen sich an, und sagen, nein, wir reden nur von der Liebe, von der Segnung. Wir segnen sie alle, damit sie alle kommen, damit keiner verloren geht und die Spenden gut eingehen. Ja, da müssen wir aufpassen. Bei der Wahrheit müssen wir bleiben. Wir müssen von Sünde und Schuld reden, von der Vergebung auch und von der Liebe, ganz besonders auch. Aber alle Wahrheit muss verkündigt werden und nur die Wahrheit. Nichts wegnehmen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 6, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Also beim geschriebenen Wort bleiben. Das ist es. Ja, also im Neuen Testament sehen wir es auch, wie manchmal fromme Leute auch den Herrn Jesus eben bremsen wollen. Wir sehen auch, wie die Jünger gebremst wurden von frommen Leuten, Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer und wie sie alle so hießen, sie bremsten oft das Reich Gottes. Und da sagte Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie sollten ja nicht mehr im Namen Jesu predigen. Sonst schon, so hätten sie ja von Jahwe, von Gott hätten sie ruhig reden können, aber nicht von Jesus. Ihr habt das ganze Land erfüllt mit dem Namen Jesu. Ja, das wollte der Herr ja auch, aber die wollten es nicht. Und wir sehen immer wieder, dass im Neuen Testament vom Volk die Rede ist. Das ist so also eine Masse, eine Menge, die zusammenkommt. Nicht? Da zum Beispiel das griechische Wort Ochlos, die Menge, die ganze Öffentlichkeit. Da war zum Beispiel in Matthäus 20, waren zwei Blinde bei Jericho. Und sie hörten, Jesus kommt vorbei. Und sie wussten, der kann Wunder tun, der könnte uns gesund machen. Und sie schrien Jesus um Hilfe an. Und da heißt es, und das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Die Masse ist gegen diese Hilfe. Egoistisch. Nein, wir wollen uns mit ihm befassen. Nicht, bleibt ihr mal blind. So sieht's aus. Und Jesus ist gegen die Masse. Und er hört auf diese zwei, die in der Minderzahl sind, und er macht sie sehend. Etwas ganz Wunderbares. Oder wir sehen es in Markus 15, wo da die Masse aufgehetzt ist und Pilatus unter Druck setzt, nämlich gib Barabbas frei und lass Jesus kreuzigen. Aufgehetzt. Und Pilatus wusste, er ist unschuldig. Er hätte sich gegen die Masse stellen müssen. Aber er tat es nicht. Da ist die Feigheit zu groß. Oder das andere Wort, Demos. Das griechische Wort für Volksmenge, von daher kommt ja das Wort Demokratie. Nicht? Das, was das Volk eigentlich will. Da sehen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 22, das Volk hörte der Rede Agrippa des Ersten zu. Und er hat so gut gesprochen, sie waren so begeistert von ihm und dann rief man ihm zu, das ist Gottes Stimme. Und dann strafte Gott diesen König und er starb einen qualvollen Tod, augenblicklich. Aber die Menge war begeistert. Hitler hat es in seinem Buch Mein Kampf geschrieben. Man muss dem Volk nur ganz einfache Wahrheiten, die man durchsetzen will, sagen. Ganz wenig. Und dauernd wiederholen. Und dann setzt sich das fest. So eine Art Gehirnwäsche. Und viele sind begeistert. Ich bin erstaunt, zum Beispiel in Amerika, wie man da diesen Trump, der so bösartig doch auch gegen das eigene Volk spricht, das fromme Ehen da wählen wollen oder sind begeistert von ihm. Verstehe ich nicht. Ich bin jetzt nicht, will nicht in der Politik mischen. Aber weil hier böse Sachen gesagt wurden und man sagt, ja, der ist es, den könnten wir doch haben. Der führt uns raus aus der Misere. Ich wüsste auch nicht, wen ich wählen sollte. Aber wir können doch nicht Ja sagen zu bösen Dingen, zu Leuten, die Böses vorhaben, gewisse Leute hassen. Nur weil man Angst hat, ach, ich komme da nicht zurecht, wer weiß, was mit Amerika wird, was mit mir wird. Nicht? Auf Kosten anderer, das können wir nicht tun. Nicht? Also, da müssen wir aufpassen, wir müssen uns immer noch biblisch verhalten. Das Volk, damals eben bei Agrippa auch. Und wir könnten viele andere aufführen. Oder das griechische Wort auch Laos. Auch das Wort kommt vor, nämlich in Matthäus 15, wo es dann heißt, das Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Das Volk macht mit, äußerlich, religiös, aber man dient in Wirklichkeit nicht dem Herrn. Kann man auch ökumenisch sein. Oder das griechische Wort ethnos, das Volk, was dann auch nicht zu Israel gehört, also was eigentlich die Heidenvölker sind. Da heißt es in der Bibel, Matthäus 24, Jesus in seiner Endzeitrede, ihr Gläubige werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Wenn man diesen Namen weglässt, man spricht doch von Gott, vom Herrgott, nicht? Und so kann man doch reden. Ist kein Problem. Aber sagst du von Jesus sofort, bist du ein Sektierer? Zu welcher Sekte gehst du? Habt ihr das mal gehört? Bist du Zeuge Jehovas? Ich habe es öfter erlebt. Ich habe es auch bei anderen erlebt. Dabei, was? Du redest von Jesus? Von Gott kann man noch reden. Aber ja, nicht von Jesus. Und fürchten wir uns bloß nicht, von Jesus zu reden. Denn er ist es wert. Und bei ihm ist die Rettung zu finden. Und er führt uns zum wahren Gott. Ja, in der Esoterik sind viele drin. Damals in Apostelgeschichte 8, da war einer, der Zauberer Simon, der sich später dann angeblich bekehrte, aber nicht richtig. Und das Volk sagte von ihm, der ist die Kraft Gottes. Durch ihn wirkt Gott. Man so begeistert von ihm. Man merkt nicht, dass es eben Zauberei war. Dass der Teufel dahinter steckte. Warum? Sie kannten die Bibel nicht genug. Esoterik heute, wie viel? Ist doch egal, wenn es nur hilft. Ich kann mich noch erinnern, ich war in Brasilien gewesen und wusste von einem Heiler, der auf fromme Art und Weise die Leute in die Betäubte und so weiter. Dann hat er Visionen und hat sie geheilt. Unter anderem wurde Professorin, die eigentlich Spezialistin war für bestimmte Krankheiten und natürlich auch für Lungensachen und so weiter. Und sie selber hatte einen Tumor und er hat einfach mit der Hand vor der Kamera diesen Tumor rausgeholt. Sie wurde augenblicklich gesund, war sofort verheilt. Und das wurde auch im deutschen Fernsehen übertragen. Krebsspezialistin war sie. Und dieser Heiler half. Und ich war dann im Krankenhaus bei uns, hatte einen Besuch gemacht und viele hatten das gesehen. Und dann waren sie begeistert. Ja, sowas brauchen wir bei uns. Und dann habe ich erzählt, dass der drüben bekannt ist als ein Zauberer. Ich wusste davon, die Massen sind hingefahren, hingeritten und alles Mögliche, nur um geheilt zu werden. Da sagten sie, ist doch völlig wurscht, wenn wir nur geheilt werden. Man fragt nicht nach dem Willen Gottes, man fragt nicht um die Folgen, die dann kommen, dass die Menschen nämlich gequält werden von Geistern. Und dieser Arzt, war ein Arzt, der sagte, wenn ich meditiere, dann kommt der Geist des verstorbenen deutschen Arztes Schulz in mich hinein. Und dann fing er an, ganz schwer zu reden und so weiter. Und dann hat er diese Leute geheilt. So war's. Und die Leute bei uns, Selbstgläubige, ja, das kann er doch nur durch die Kraft Gottes. Nein, nein. Er war ein Esoteriker, er war ein Zauberer. Und der Teufel kann auch etwas. Und er kann auch fromm. Da gibt es viele Besprecherinnen und Besprecher, die kommen an und beten erst das Vaterunser. Und dann haben sie einen schönen, frommen Spruch. Und mir haben immer in der Seelsorge Leute gesagt, ja, aber die Person war doch fromm, die geht auch in die Kirche. Kann doch nicht vom Teufel sein. Oh, der Teufel kann ganz schön fromm. Der kennt das Vaterunser auch. Deshalb sind wir vorsichtig und prüfen alles. Wir müssen nicht vor allem Angst haben. Aber wenn wir etwas tun, etwas an uns geschehen lassen wollen, auch ärztlicherseits, gucken wir uns die Personen an und fragen, wie sie handeln. Ja, wir sehen also, es gibt Verführungen auf allen möglichen Seiten, da brauchen wir einen Standpunkt. Wir müssen Bescheid wissen. Deshalb müssen wir uns informieren. Das sagt Professor Gitt immer wieder, nicht wahr? Wir müssen uns informieren. Glaube hat mit Informieren zu tun. Und so müssen wir uns informieren von der Bibel her. Wir müssen uns informieren, auch mal andere Sachen lesen, wo über gewisse Strömungen und so weiter geschrieben wird. Dass wir merken, was geht durchs Land, was will ich nicht annehmen, was will ich in meiner Gemeinde nicht haben. Das ist also wichtig zu wissen. Verführungen manchmal und Nebensachen können uns auch irgendwie ins Abseits bringen. Nicht wahr? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es gibt Leute, die Gottes Meinung einfach durch zu viel Arbeit verdrängen. Keine Zeit. Keine Zeit fürs Reich Gottes, keine Zeit für die Gemeinde oder manche wieder zu viel Vergnügung. Ich muss das machen, ich will das sehen, ich will das erleben. Junge Leute oft nur in die Diskos noch gehen, dann nicht mehr in den Jugendkreis gehen und dann wegkommen. So Stück für Stück Tanz und Meditation mitmachen und all diese Dinge an bestimmten Orten, wo die Ungläubigen sind, das wird gefährlich. Da kann man oft kein Christ mehr sein und man kann auch kein Zeugnis sein. Also der Unterschied muss zutage kommen. auch viele andere Dinge, dass man heute sagt, naja, warum soll man nicht schon im Bett liegen zusammen, wenn man auch nicht verheiratet ist? Und warum soll man nicht so zusammenleben, wenn man sich nur liebt? Das macht die Welt. Das ist die Meinung der Welt. Aber die Bibel hat Ordnungen. Wir sehen es im Alten und im Neuen Testament, dass Gott Ordnung will. Dass er, wenn man geschlechtlich zusammenleben will, auch eine Ehe führen soll. Das ist biblisch. Alles andere ist Sünde. Die Bibel nennt es Hurerei. Und die Hurer und die Ehebrecher, die also bewusst in diesen Sünden leben, wird Gott richten. Vorführung, Verführung durch die Irrlehren, Bibelkritik, feministische Theologie, gibt es sogar eine Übersetzung, nicht? In gerechter Sprache nennt sich das noch, diese Übersetzung. Bibel in gerechter Sprache, dabei ist total unbiblisch. Ja, die Anerkennung und Segnung der Homosexuellen, die haben manchmal ihre Not, aber segnen kann ich sie nicht und sagen, lebt mal ihr beiden zusammen, ihr liebt euch auf eine andere Art und Weise. Ich habe es schon gesagt, Gott sagt dazu in der Bibel, es ist mir ein Ekel. Und wer das tut, wird auch bestraft, wird einmal gerichtet. So steht es deutlich eben in der Bibel. Und die Knabenschänder und so weiter, das sind die. Diese Jungs und die das an ihnen tun auch, werden gerichtet werden, wenn sie nicht aufhören und Buße tun. Dann die Leugnung der Auferstehung Jesu, die Leugnung der Person Satans, der Hölle, oder die Behauptung auch, Jesus hatte einen menschlichen Vater, das war Josef. Theologen, die bekannt sind, die das Lutherjahr vertreten, geschieht heute. Schlucken wir das bloß nicht. Es ist Irrlehre. Es ist Sünde. 1. Johannes 4, 1 sagt, prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Und Paulus war so besorgt um die Gemeinde in Korinth. In 2. Korinther 11, Vers 4. Da sagt er, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt oder einen anderen Geist ihr empfangt oder ein anderes Evangelium, dann ertragt er das so gerne. Und ich wollte dem Herrn doch eine reine Jungfrau entgegenführen, sagt er. Und was macht ihr? Ich habe euch klar verkündigt und dann kommen welche an, Irrlehrer, und schluckt es an. Ein Jesus, der ganz anders ist, als die Bibel es sagt, als ich es gesagt habe. Ihr habt einen anderen Geist, der von unten ist, angenommen sogar noch. Und ein anderes Evangelium, das nicht das Evangelium ist, das der Herr uns aufgetragen hat. Manchmal ist es Bequemlichkeit, man schluckt einfach alles. Manchmal ist es einfach Unwissenheit, Gleichgültigkeit. Oder man tut, was einem gefällt. Ach, die Lehre ist aber schön. Also wachsam sein. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das Wichtigste also ist, sich mit dem Wort Gottes befassen und natürlich einen festen Standpunkt haben, indem man sagt, Jesus, du bist der Herr und dein Wort soll meines Fußes Leuchte sein und ein Licht auf meinem Wege. Er sagt, du hast mein Wort behalten und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das wird in der Offenbarung einer Gemeinde gesagt. Wenn der Herr das auch von uns sagen kann, dann ist das wunderbar. Und der Herr möge dir Gnade dazu geben. Vielleicht sagst du, ja, ich habe noch gar keinen Standpunkt. Ich habe Jesus noch nicht angenommen. Ich interessiere mich. Ich habe auch eine Sehnsucht nach Gewissheit, nach Frieden. Dann kannst du ihn annehmen. Und der Herr gibt dir einen Standpunkt und er wird sich festigen, je mehr du dich mit dem Wort Gottes befasst, je mehr du in die Gemeinde gehst und hörst und Gemeinschaft pflegst mit ganz bewussten Christen, die eben an der Bibel hängen und sie auch ausleben. Der Herr segne dich dabei. Und wenn du Fragen hast, darfst du gerne kommen. Wir laden dich sehr herzlich ein zu einem Gespräch. Wir beten auch gerne mit dir und wag es mit Jesus. Und alle, die wir Gottes Kinder sind seit längerer Zeit, bleiben wir beim Wort unerschütterlich und dienen dem Herrn, bis er kommt. Amen.